Hallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Machina und heute haben wir hier unsere fünfte Folge unserer Spielerinnerung und da wollen wir über Spiele reden, die ja uns persönlich im Gedächtnis geblieben sind und wir meint hier einmal den Felix.
Hallo.
Und mich. Wir wollen einfach mal über so ein paar Spiele reden, bei denen wir halt ein gutes Gefühl hatten, die wir auch gespielt haben, Spaß dabei hatten. Und unser erstes Spiel ist Space Engineers. Ja, Felix, wie würdest du Space Engineers, wenn du es in einem, sagen wir mal, maximal zwei Sätzen beschreiben würdest müssen, wie würdest du es beschreiben?
Als kleines Aufbauspiel im Weltall, bei dem man Ressourcen sammelt, seine Basis baut und die Schiffe dazugehörig mitbaut. Ja, so ein Sandkastenspiel im Weltraum gewissermaßen.
Ich glaube, deine zweite Definition gefällt mir besser, ein Sandkastenspiel im Weltraum. Also ja, man hat halt ist ein Space Engineer, kann sich Raumschiffe zusammenbauen, muss sich dann um die Stromsysteme kümmern etc. Und das ist aber alles, ich finde, von der Komplexität her auch so angenehm, dass es dann nicht überkomplex ist und man eigentlich gar nicht mehr klarkommt. Und es hat halt sehr viel Spaß gemacht, das weiß ich noch. Und man konnte es halt im Koop spielen, das heißt, man konnte es ja zu mehrt spielen und dann halt irgendwie gemeinsam an einer Basis bauen oder an einem Raumschiff bauen. Mit diesen Raumschiffen konnte man dann auch von Planet zu Planet fliegen. Und ich weiß, wir haben dann so spezielle Raumschiffe gebaut, die dann wirklich relativ kompakt auch waren, vollgepackt waren mit Technik und die auch relativ massiv waren, um halt auch Feindkontakt zu überleben. Und es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, das Ganze erstmal so grundsätzlich dieses Spielprinzip zu spielen. Wie sind so deine Eindrücke für Space Engineers gewesen?
Dazu muss man erst mal sagen, glaube ich zumindest, dass es eine relativ frühe Version des Spiels war. Bin mir gar nicht sicher, ob das noch Early Access war zu dem Zeitpunkt, als wir es gespielt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich das ja dann auch mit der Zeit weiterentwickelt hat. Dementsprechend, wie du ja gesagt hast, es sind subjektive Erinnerungen. Ja, das Spiel an sich fand ich schön, weil mir gefällt dieses Setting im Weltraum. Da bin ich immer Fan von. Und das dann kombiniert mit diesem Sandkasten beziehungsweise mit dem Aufbauen und Zusammenbauen von den gesamten Schiffen fand ich immer interessant. Man brauchte natürlich die gesamten Ressourcen erstmal, die man sammelt. Das ging dann Schritt für Schritt, wie das so klassischerweise ist. Man hat das eine, schaltet das zweite frei und gibt dir da recht, das ist noch auf einem relativ unkomplizierten Level. Es gibt ja Spiele, die das dann wirklich von sehr grob auf sehr, sehr, sehr detailliert machen, wo es dann dazu führt, dass man schnell mal den Überblick verliert, wenn man das Spiel zwei Wochen mal nicht gespielt hat. Und das fand ich sehr angenehm, dass das hier nicht so ist. Das heißt, es ist wirklich angenehm, man hat so seine Bauteile, kann dann die Schiffe zusammensetzen, muss auf gewisse Dinge achten, wie zum Beispiel, dass man genügend Triebwerke hat, dass das Schiff auch schnell, also im Schub, als auch in der Wendigkeit stark genug ausgestattet ist. Zum Teil musste man ja sich verteidigen, das heißt, man musste auch auf Waffen achten oder in dem Fall auch auf die Ressourcen, die man abbauen konnte. Da brauchte man ja dann auch gewisse Mining-Laser, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und da konnte man dann sein eigenes Schiff sehr kreativ zusammenbasteln, auch wenn das so ein Baukasten-Lego-Prinzip ist in dem Fall. Da würde mich jetzt aber von meiner Stelle schon mal interessieren, wie hast du denn deine Schiffe zusammengebaut? Mussten die immer ästhetisch sein? War das eher so technisch oder konnte das so ein Borg-Kubus sein, der einfach durch die Gegend fliegt?
Ja, also meine Schiffe mussten immer ästhetisch und funktional sein. Ästhetisch heißt jetzt nicht irgendwie, dass sie sehr, sehr hübsch aussehen müssen, aber sie haben irgendwie eine stromlinienförmige Form und da gibt es dann ja auch diese angewinkelten Paneele, die man bauen kann für außen. Also dass das alles außen so hübsch aussieht. Ich habe sie dann halt gebaut, ich habe sie immer gerne sehr kompakt gebaut, weil das Problem war ja auch, umso größer die Schiffe waren, umso komplizierter, umso mehr Material musste man ja auch bauen. Das heißt, ich habe versucht, möglichst viel auf engen Raum zu quetschen. Und ich fand das auch immer toll, wenn man dann mit diesem Raumschiff im All war, also überhaupt erstmal ein Raumschiff gebaut hat, was genug Schub erzeugen konnte, um abzuheben. und dann irgendwie ja mit den Raumschiffen gekämpft hat. Und man wurde halt angegriffen, hatte vielleicht noch ja, im Koop-Modus jemand mit dem Schiff und oh Gott, und dann ist man irgendwie im Sprachchat und sagt, nein, wir verlieren die Integrität hier, weil irgendwie schon vorne irgendwas kaputt ist und Luft reinkommt, beziehungsweise die Luft rausgeht, wir sind ja im Weltall. Und das war halt immer, ja, das fand ich eigentlich immer sehr, sehr schön, also dieses ganze Kampf oder mit dem Raumschiffen irgendwie, ja, abstürzen, nicht so schön landen, dass dann Dinge kaputt gegangen sind. Das fand ich immer, das hat Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, doch ich weiß, warum wir damit aufgehört haben, aber da kommen wir vielleicht später nochmal gleich zu. Also dieses, ich weiß ja nicht, was dir an dem Spiel am meisten Spaß gemacht hat. Bei mir war es wirklich so dieses, das Raumschiff erstmal bauen und dann sozusagen einen abgekapselten, sicheren Bereich haben im Raumschiff, ne, also wo halt eigentlich keiner was kann und dann kamen die Piratenschiffe oder was das da waren und man konnte sich halt wehren, weil man gut ausgestattet war oder nicht und musste dann irgendwo notlanden. Ach, das fand ich alles so, fand ich gut, ja.
Ja, man hat doch irgendwie dazugelernt in diesen Kämpfen und Ähnlichem. Also man hat mit einem Schiff begonnen, man hatte ja kein Vorwissen, hat dann irgendwas ja grob durch das Tutorial zusammengebastelt und mit diesem Konstrukt musste man dann sich einmal durchschlagen und man kam an den Punkt, wo man gemerkt hat, ja, okay, da ist was, was ich verbessern muss, da ist was, was ich verbessern muss. Und wenn man dann das wiederum verbessert hat, zum Beispiel bessere Waffen oder bessere Manövrierbarkeit, dann hat man gemerkt, ja, jetzt fehlt mir der Lagerraum. Dann hat man den Lagerraum wieder gebaut und hat man gemerkt, ja, der sitzt jetzt doof, der ist außen, der kann weggeschossen werden. Dann hat man komplett vielleicht nochmal mit dem Schiff neu begonnen. Das hat mir persönlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und man experimentiert dann auch. Man hatte verschiedene Schiffstypen in diesem Spiel. Bei mir war es so, dass ich teilweise Schiffe gebaut habe, die wirklich so, ja, würfelförmig waren. Einmal außen einfach eine riesige Panzerung gehabt. Die waren dann sehr langsam, aber hatten alles drin. Vom Lagerraum über Waffen als auch das Durchhaltevermögen war da alles zusammen fusioniert in dem Sinne. Man hatte allerdings auch Schiffe, wo die einfach klein waren zum Erkunden oder mitunter auch den kleinen Part, wo man einfach so ein Schiff zusammengebastelt hat, was einen starken Laser hatte zum Abbauen und einen großen Lagerraum, dass man schnell hin und zurück zur Basis konnte. Und das ist auch so ein Punkt, der mir da in Erinnerung geblieben ist, die Basis bzw. der Sauerstoff an sich mit dem Strom gekoppelt. Man musste ja Sauerstoff produzieren und wenn man dann diese Basis auf einem Asteroiden zum Beispiel gebaut hatte, wechselte man zwischen innen und außen und irgendwann ging einem dann der Sauerstoff aus, man hatte nichts mehr, ist dann panisch in diese Basis gerannt. Auf den letzten Drücker hat man es dann noch geschafft. Die Tür hinter einem hat sich geschlossen, man dachte, man wäre in der Basis sicher und eine Sekunde später musste man wieder ins Spiel einsteigen, weil in der Basis kein Strom vorhanden war und dementsprechend auch kein Sauerstoff produziert worden ist.
Weil ich ja vorhin sagte, ich habe so kompakte Raumschiffe gebaut und wenn man dann irgendwann anfing, die Raumschiffe zu groß zu bauen, dass das dann dazu führte, dass das ganze Spiel, die ganze Simulation irgendwie buggy wurde, also so ganz komisch sich die Physik plötzlich verhalten hat und so. Ich weiß nicht, das ist dir doch bestimmt auch noch im Gedächtnis geblieben, oder?
Ja, genau. Je größer das Schiff wurde, desto langsamer wurde das Spiel. Das war dann sehr seltsam. Man hatte das Gefühl, dass sich da irgendwie was falsch berechnet worden ist oder dass der PC nicht mehr damit zurechtkam. Und das führte dann zu diversen Fehlern. Es hatte dann mitunter auch den Spielspaß am Ende, ja, leicht zunichte gemacht. Persönlich fand ich, waren die Schiffe gar nicht so groß, aber vielleicht ist das auch einfach Perspektivsache.
Ja, also das hat wirklich den Spielspaß kaputt gemacht. Und bei mir kam ja auch noch dazu, ich hatte damals ja schon einen Mac und das läuft ja nur unter Windows, das Spiel. Und dann musste ich hatte damals noch so einen Intel-Mac, da konnte man dann per Bootcamp noch ein Windows starten. Dann hatte ich wirklich nur ein Windows für so 2-3 Spiele, die nicht unter macOS dann liefen. Und dass man da, das war dann mal für mich sehr, sehr aufwendig, das Spiel zu starten. Und ich glaube auf dem Steam Deck läuft es allerdings nicht so schön, muss man dazu sagen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe das mal irgendwie von einer ganzen Weile ausprobiert. Aber vielleicht ein Hoffnungsblick, wobei ich nicht wirklich glaube, weil Ich fand, das Spiel war so ein bisschen, ich will es jetzt nicht unoptimiert nennen, aber es ist doch mit den Ressourcen, die der Rechner so bot, doch schon relativ großzügig umgegangen, ne? Und es gibt ja jetzt einen zweiten Teil, den man auf Steam auch vorbestellen kann, beziehungsweise der im Early Access ist, ich weiß gar nicht so genau. Der ist zwar auch nur für Windows laut den offiziellen Systemvoraussetzungen, aber vielleicht läuft der dann unter Linux-SteamOS dann wesentlich besser, das wäre dem ja zu wünschen, weil dann könnte man vielleicht auch nochmal ja mit Space Engineers 2 in das Ganze sozusagen ja hineinstarten nochmal.
Na, da würde ich dem Spiel gerne nochmal eine Chance geben, weil der erste Teil hat ja Spaß gemacht und es war wirklich nur dieses Leistungsmäßige, das dann gewissermaßen den Spielspaß in die Knie gezwungen hat. Ein Part, den, wie ich finde, das Spiel auch ausmacht, ist so diese Absprache miteinander, wenn man im Koop spielt. Der eine sammelt zum Beispiel Ressourcen und der andere bastelt da gerade an der Basis rum. Das war ja auch das Beispiel, worauf ich mich bezogen habe mit diesem niedrigen Sauerstoff, wo man dann reingeht. Und das kam unter anderem da zustande, weil der andere in dem Sinne gerade die Stromversorgung des Asteroiden, also der Basis in dem Sinne, verbessern wollte. Und das war dann schlechtes Timing.
Ja, so Kommunikation in Koop-Spielen ist ja immer so eine Sache, ne? So, hier, mach mal fix da. Nein, nicht da. Oh Gott, nein, jetzt fällt das Ding auf dich rauf. Ah, ne? Da haben wir sicherlich die eine oder andere Situation gehabt, wo wir das genau diesen Fall hatten.
Ich weiß gar nicht mehr genau, hatte das Spiel eine vernünftige Physik? Also wenn man unten gewissermaßen das Fundament abgerissen hat von der Basis, ist dann die gesamte Basis zusammengestürzt oder schwebte die dann in der Luft?
Ich glaube, das ist dann irgendwann strukturell zusammengestürzt, aber bin mir nicht sicher, ob ich jetzt nicht vielleicht mit anderen Spielen wie Seven Days to Die oder so verwechsle, aber ich glaube schon, dass das so war, ja. Weil auch die Schiffe hatten ja eine Physik und dann dass ne, Luft reingeht, Luft rausgeht und ich denke, die hatten dann auch irgendwann, ja, wenn die halt kaputt waren, sind die ja auch auseinandergefallen dann, ne?
Ich weiß, dass man diesen einen Kern hatte, gewissermaßen ein Block, der das Grundgerüst des gesamten Schiffes war. Und sobald dieser Block zerstört worden ist, war dann das Schiff auch kaputt. Allerdings konnte das Schiff auch in der Mitte durchbrechen und dann konnte man natürlich nicht weiterfliegen, weil der Antrieb gerade hinten vorbeischwebte.
Ja, das sind dann immer sehr blöde Situationen gewesen.
Eine letzte Frage in dem Sinne habe ich noch zum Spiel, weil ich mir da nicht mehr ganz sicher war. Hatte das Spiel ein Spielziel oder war das wirklich rein sandkastenmäßig, dass man einfach nur drin ist und baut?
Also ich glaube, es war schon sehr, sehr sandkastenmäßig drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht irgendwelche Missionen gab oder so, mit denen man Geld verdienen konnte oder irgendwie so. Dafür ist es zu lange her, aber es hatte wirklich so diesen Sandkastencharme. Also da war einfach, bau dir dein Schiff, werd glücklich, erreiche die anderen Planeten. Also dass du dir deine Ziele sozusagen ja selber gesetzt hast. Ja, und vom Weltall führt uns der Weg jetzt ins Wasser, wobei auch das nächste Spiel startet erstmal im Weltall. Die Rede ist von Subnautica, dem ersten Teil. Und es ist ein Spiel, wie es der Name schon sagt, man befindet sich eigentlich einen Großteil der Zeit unter Wasser. Man stürzt mit einem großen Raumschiff auf einem unbekannten Wasserplaneten ab, der nur so eine kleinere Insellandschaften hat. Hat dann halt in seiner Rettungskapsel, hat man überlebt und muss dann ja irgendwie wieder nach Hause kommen und muss dann unter Wasser halt Ressourcen finden, findet ja Fische, findet auch ein bisschen über die Geschichte raus des Absturzes, was dort passiert ist und findet dann auch Artefakte, die irgendwie nicht zum eigenen Raumschiff gehören. Also eine sehr schöne Story mit dem ganzen Aufbau. Man kann dann Unterwasserbasen aufbauen, muss sich dauernd auch wieder um Strom kümmern, um das Habitat kann man erweitern, um Lagerflächen, um Dinge, wo man Sachen züchten kann, etc. etc. Und so eine sehr, sehr schöne Sammlung aus Story und Aufbau, das Ganze, was mich dann auch sehr, sehr dran fasziniert hat. Also ich glaube, nur der Aufbau ohne die Story wäre dann relativ schnell langweilig geworden. Und so hat man dann halt immer Basen gebaut. Also bei mir war es dann auch so, ich habe immer die Basen nach den griechischen Buchstaben benannt, ne? Also Alpha, Beta und so weiter. Und irgendwann hatte ich dann Angst, oh Gott, jetzt gehen mir langsam die griechischen Buchstaben aus. Was sind so deine Erinnerungen, wenn du an Subnautica denkst, Felix?
Einfach diese Atmosphäre, die Musik, die Soundeffekte in dem Sinne, die sind ja sehr ausgewogen. Also die unterstützen das ganze Setting, finde ich. Man startet ja im Weltall, wie du gemeint hast, stürzt dann auf diesem Planeten ab und versucht, ja, im Grunde wieder nach Hause zu kommen. So weit, so gut. Ein Klassiker. Und da fesselt einen das Spiel irgendwie genau mit dieser Atmosphäre. Man landet dann dort, sieht noch teilweise das Wrack des großen Schiffes. Man rettet sich ja mit einer Rettungskapsel und hat dann so einen kleinen, runden Metallbehälter, sage ich mal, wo der Replikator dasteht und muss sich erstmal in dieser neuen Umgebung zurechtfinden. Da scannt man dann die verschiedenen Muscheln und Tierarten und alles, was dort wächst und gedeiht. Und das beginnt auch ganz harmlos, weil man ja noch in einem Bereich startet, wo man den Boden sieht. Also das sind 4-5 Meter, das Sonnenlicht fällt noch auf diesen Sandboden. Es ist alles bunt, es ist alles mit Korallen bedeckt. Die Tiere, die man dort hat, sind auch noch nett anzusehen. Man kann sie teilweise mit der Hand einsammeln. Und das ändert sich ja dann Schritt für Schritt. Es wird tiefer, es wird dunkler. Man hat unwirkliche Orte, unwirklichere Tiere vom Aussehen her. Diese Lavalandschaften habe ich da noch so leicht im Kopf. Und ich weiß so von den Basen her auch, das macht Spaß, die zu bauen. Auf der einen Seite ist das echt schön, so von der Grafik her. Ich mir zum Beispiel nur eine Basis an einem speziellen Punkt gebaut, weil ich den Ausblick so schön fand. Das war gewissermaßen eine Unterwasserklippe und ich habe am Rand der Klippe gebaut, hatte aber auch immer Angst, dass die Basis gleich kaputt geht oder angegriffen wird. Weil man hat ja zu Beginn überhaupt kein Fortbewegungsmittel. Man ist zuerst mit den Flossen unterwegs, dann kriegt man so einen kleinen Gleiter, glaube ich. Und dann fängt das ja mit den Unterwasservehikeln an. Da gab es irgendwie 3 Stufen oder 3 Größen in dem Sinne. Und das Spiel spielt ja auch geschickt mit dem Sauerstoff bzw. der Nahrung. Man hat immer irgendwie Angst, dass man es nicht mehr rechtzeitig zurück zur Basis schafft oder zur Wasseroberfläche. Das wird dann noch unterstützt durch diesen Tag-Nacht-Wechsel, weil zu Beginn ist man ja, wie gesagt, relativ flach unterwegs, hat Sonnenlicht, kann schnell zur Basis zurück und nachts ändert sich das dann. Was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, sind Höhlen und die Tiefe, die man erreicht. Je tiefer man taucht, desto mehr Sauerstoff verbraucht man ja. Das heißt, die Reichweite ohne Vehikel, ohne U-Boot ist begrenzt. Da gibt es dann so eine kleine Sauerstoffpumpe, die an der Wasseroberfläche platziert werden kann. Und von der kann man sich dann Metallröhren legen, die dann den Sauerstoff nach unten pumpen. Und gerade in Höhlen ist das so, dass man dann tiefer taucht, die Höhle entdeckt und sich mitunter in den Höhlen verliert, weil man die Orientierung verloren hat. Das war immer ein Punkt, der sehr viel Spannung erzeugt hat, wie ich fand.
Ja, und man muss auch sagen, also wie gesagt, dieses ganze Story, und du meintest ja so die Fische am Anfang, ne? Und man kann, glaube ich, bei Subnautica ganz zu Recht sagen, es ist eins der Spiele, wie soll man das ausdrücken, in denen man sich dann doch, wenn man so ins Unbekannte vordringt, teilweise doch, also da gibt es so, wirklich Sachen, die sehr bekannt dafür sind, man sich doch einen verdammt großen, Schreck holt, oder?
Glaube, dieses große Riesending hieß Leviathan und es gibt, ich weiß nicht mehr, dieses größte U-Boot, das ist ja wirklich schon eine eigene Basis für sich, wo man durchlaufen kann, so verschiedene Schränke und ähnliches hat, dann sitzt man vorne in diesem großen U-Boot und denkt, die Gefahren, die ich damals hatte, die jucken mich jetzt überhaupt nicht mehr. Und dann entdeckt man den Leviathan. Der packt ja auch das U-Boot richtig, dass man sich da nicht bewegen kann und ähnliches. Und es hat auch so ein bisschen was von Horror, wenn man überlegt, dass man sich ja nicht wirklich wehren kann. Man hat keine Raketenwerfer, Torpedowerfer oder sonstiges. Ich glaube, die einzige Waffe, die man hat, ist so ein kleines Messer zu Beginn.
Dazu muss man auch sagen, man wird ja, wenn man in dieser Rettungskapsel ist, irgendwie vom Bordcomputer begrüßt und der sagt einem dann ja halt, Waffen können mit dem Replikatorsystem nicht erzeugt werden, dann so ganz suffisant aufgrund des Massakers auf, keine Ahnung, Meridia Prime oder so, ne? Irgendeinen Planetennamen. Und das fand ich vom Humor dann halt auch sehr witzig, ne? Weil das war, hast du halt gemerkt, das war jetzt nicht bierernst gemeint, also schon ernst, ne? Aber irgendwie so unterschwellig dann auch sehr, ja, witzig. Und ja, man konnte sich da nicht wehren, man konnte halt in seine Basis zurück, sich da verkriechen. Was ja auch so witzig ist, zum Beispiel bei den Basen, wenn man die dann tieferen Tiefen gebaut hat, oben konntest du noch alles mit Solarzellen sozusagen machen und musstest du dann so mit Bioreaktoren arbeiten, die dann regelmäßig Nachschub brauchten. Und ich weiß, dann hatte ich so Basen, die habe ich sehr, sehr selten besucht. Und da bin ich dann halt hin und erstmal zum Schrank, du kommst ja dann rein und die Stimme der Basis sagt dir, ja, Strom, kein Strom verfügbar. Dann bist du in deinen Schrank gegangen, hast dir ein paar Fische rausgenommen, die in den Bioreaktor getan und dann lief erstmal deine Unterwasserbasis wieder und hat Sauerstoff erzeugt etc. Also das war dann auch so ein Ding, ja, wo man halt sehr viel Spaß und mit hatte und auch ein bisschen machen musste. Und was du auch gesagt hast, so dieses, dass man sich halt ja verirrt hat oder nicht die Zeit falsch abgeschätzt hat und dann halt ja nicht mehr genug Sauerstoff hatte, ne? Und also ich habe ja wirklich dann angefangen, überall Basen zu bauen, dass ich immer ja Notfallbasen hatten mit einem so einem Beacon, dass ich dann halt sehen konnte, okay, jetzt noch x Meter in die Richtung, dann bin ich da. Das hat mir dann halt sehr, sehr ja geholfen und hat mich ja dann Stück für Stück sozusagen, habe ich das Unbekannte erobert. Wie fandest du so die Story, die im ersten Teil jetzt erzählt wurde? Es gibt ja noch einen Nachfolger, da kommen wir gleich mal zu. Aber so den ersten Teil, die Story, wie hat dir gefallen?
Die Geschichte an sich hat mir gut gefallen. Also das ist jetzt nichts, da will ich jetzt nicht spoilern. Das ist aber nichts, wo man sagt, oh Gott, das ist so innovativ, das ist so genial. Sondern das ist für mich einfach die Umsetzung, wie das gemacht wird, die bleibt in Erinnerung. Und das ist man irgendwie auch so, also zumindest aus meiner Sicht, so ein bisschen emotional dran beteiligt, dass einem das, wie gesagt, im Gedächtnis bleibt. Es ist... Man kann ja das Rad nicht neu erfinden, wie man so schön sagt. Es gibt, glaube ich, diese 7 Grundgeschichten, wenn man das damit vergleicht. Held rettet irgendjemanden aus dem Turm. Heldenreise gewissermaßen. Und die kann man ja irgendwann nicht mehr neu erzählen. Man hat ja immer das gleiche Grundgerüst und dann muss man sich anderer Mittel bedienen. Und hier ist das, wie gesagt, einfach diese Atmosphäre, dieses auch Entdecken der einzelnen Schritte, weil man ist ja nicht der Erste, der auf diesem Planeten abgestürzt ist. Man entdeckt dann die ein oder andere Basis, das ein oder andere Geheimnis, wenn man sich einmal umschaut an der Oberfläche, da flimmert das ein oder andere schon so ein bisschen hervor. Und das macht dann Spaß, das zu entdecken. Das zieht einen so richtig in den Bann, weil man auch so in der Tiefe nicht weiß, was kommt. Von meiner Seite aus ist das ein Spiel, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann.
Ja, das auf alle Fälle auch. Und ich finde, es gibt es ja auch zum Beispiel für die Switch, also so rein ressourcenmäßig ist das ganz in Ordnung. Es läuft auch hervorragend auf dem Steam Deck. Und es gibt ja auch einen zweiten Teil, wo dann praktisch dieses Eis nochmal eine Bedeutung bekommt, was wir dann im Abspann sehen und auch weiter die Geschichte erzählt. Und auch der hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte jetzt im zweiten Teil gar nicht so weit vertiefen. Und es befindet sich ja auch ein neues Subnautica in der Entwicklung, was wir vielleicht, ich weiß nicht genau, wann es Release-Termin war, aber was zumindest ja, uns in Zukunft dann auch erwarten wird, und da freue ich mich wirklich drauf, weil ich habe nach 2 Subnautica-Spielen nicht genug davon. Also es ist ja nicht nur dieses Basenbauen und so. Ich habe das dann mal im Kreativmodus gespielt und es macht einfach keinen Spaß. Also ich brauche diese Story und diesen Überlebensmodus, damit das halt richtig Spaß macht. Und das fand ich halt wirklich, wirklich, ja, toll, das Ganze. Und da freue ich mich da auch echt auf einen Nachfolger. Wie ist das bei dir, Felix?
Den ersten Teil habe ich ja komplett durchgespielt. Beim zweiten bin ich noch dabei und habe dementsprechend nicht wirklich eine Meinung dazu. Bin ich doch relativ früh am Anfang. Kann das also noch nicht einschätzen, ob mich das jetzt komplett mitnimmt oder ob ich da eher gemäßigt rausgehe mit meiner Meinung. Ich würde mich allerdings sehr über einen dritten Teil freuen. Ich weiß es allerdings nicht, ob man das dann über den 4., 5., 6. Teil, wenn das dann so weitergeht, quasi immer noch von der Atmosphäre halten kann oder ob das dann einfach ja ein Abklatsch wird und dann irgendwann die Qualität sehr stark drunter leidet. Das wäre wirklich sehr schade.
Ja, und unser nächstes Spiel, über das wir mal reden wollen, ist ja wesentlich älter, ist nämlich aus dem Jahre 1997 und trägt den schönen Namen Sea Dogs. Ist ein Sequel zu Cyberdogs, so ein Shoot-'em-up-Spiel, was aus dem Jahr 1994 dann ist und relativ populär war. Und der Entwickler Ronnie Vesta das dann praktisch ja weiterentwickelt hat und einen zweiten Teil gemacht hat. Und das ist so eine Ansicht von oben, man hat so eine kachelbasierte Karte und hat dann so, ja, diesen Typen und muss dann halt irgendwelche Zombies und was weiß ich nicht für Charaktere erschießen, um halt irgendwie durchzukommen. Also man muss, hat halt unterschiedliche Missionen, man muss eine bestimmte Anzahl Gegner töten, bestimmte Items sammeln, bestimmte Objekte einsammeln oder Geiseln retten. Warum das Spiel mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist dann wirklich, dass es zwar alleine, also im Singleplayer spielbar war, aber ich glaube, wir haben das so gut wie nie im Singleplayer gespielt, sondern ich weiß, wir haben das damals auf so einer uralten DOS-Kiste im Zweispieler-Splitscreen-Modus auf einer Tastatur gespielt, also wo man dann jeweils jeder seine Tasten hat für seine Figur und das war dann dieser Deathmatch-Modus, der hieß Dogfight und das war natürlich irgendwie, ich fand das ziemlich toll, also damals, wir hatten ja nichts, gab ja nichts und da war das schon ein ziemlich cooles Spiel und das hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Kannst du dich da noch grob dran erinnern, weil das ist ja nun wirklich etliche Jahre her.
Also der Name als auch das Spiel sagt mir noch was. Ich habe da noch die Erinnerung, dass man sich langsam bewegt hat. Das war, man hat ja nicht alles gesehen, sondern die Karte wurde so Stück für Stück aufgedeckt, je nachdem, wo man sich gerade bewegt hat. Aber wenn man auf die Gegner traf, dann hatte ich das Gefühl, dass das relativ schnell und actiongeladen war, so vom Kontrast her. Man hatte auch verschiedene Waffen, ich weiß nicht mehr, welche das waren. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man dieses Spiel durchgespielt hat. Das war, glaube ich, oder soweit mir bewusst, habe ich das nur im Koop-Modus, also im Splitscreen, gespielt? Gab es da einen Einzelspieler-Modus mit Story und Geschichte?
Also es gab so einen Modus mit unterschiedlichen Missionen, die du spielen konntest. Also ja, man hatte sozusagen so ein bisschen Fortschritt im Spiel, dann ja, definitiv.
War der Koop gegeneinander oder haben wir dann miteinander gegen die KI gespielt?
Der war gegeneinander. Man hatte ja auch relativ viele Waffen, also auch so, ich sag mal, die so ein bisschen in Anführungszeichen cartooniger waren. Also jetzt war nicht super realistisch. Und ich glaube, da hatten wir auch immer sehr, sehr viel Spaß dann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ja, ist schön, aber das Spiel ist ja doch schon etwas älter. Wer weiß, dass das läuft auf modernen Systemen nicht. Und da ist die Geschichte von Cedox ganz interessant. Nämlich im Jahr 2000 hat der Entwickler den Pascal-Quellcode des ersten Spiels, also Cyberdogs, released und 2002 hat er dann auch den Quellcode von Cedox released und dann ist dann halt nichts weiter passiert, aber das Spiel wurde portiert und trägt jetzt den Namen Cyberdogs SDL. SDL ist so eine Spielebibliothek, die bestimmte Funktionalitäten abstrahiert, wie Grafik und Sound, dass man das nicht für jedes System, Linux, macOS, Windows neu machen muss. Und das wurde halt portiert und wurde dann auch über die Zeit auch verbessert. Also es gibt mittlerweile einen Modus für besonders hohe Auflösungen. Es gibt einen Multiplayer bis zu 4 Spielern. Die Grafik wurde verbessert und man kann jetzt mittlerweile auch übers LAN einen Multiplayer machen. Und das ist natürlich ganz toll, dass das Spiel dann sozusagen ja wirklich jetzt nochmal in seiner Open-Source-Phase sozusagen nochmal aufblüht und es wurde dann halt auch für unterschiedlichste Systeme, also für Android, für die PlayStation Portable, für die Dreamcast, die Wii, selbst für den Amiga wurde das Ganze portiert und das finde ich natürlich toll, dass dieses Spiel, was wir sozusagen noch kennen, obwohl es uralt ist, nach heutigen Maßstäben, ja heutzutage noch gepflegt wurde und in die moderne Welt rübergebracht wurde.
Ja, das ist immer schön zu sehen, wenn man dann alte Spiele hat, wo sich die Leute noch reinknien und dann sagen, das Spiel war schön, da mache ich mir jetzt mal die Mühe und lege das neu auf in dem Sinne. Es war immer so ein schönes Spiel für zwischendurch.
Ja, was ich halt schön fand, ist halt, dass man halt wirklich da ein Spiel hatte, was man auch wieder im Koop-Modus spielen konnte, auch wenn das dann gegeneinander war. Aber dass halt nicht einer daneben sitzen musste, sondern man halt wirklich zusammen an einer Tastatur, das waren halt so damals die Zeiten, so ein Splitscreen-Modus. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
Ich finde das teilweise auch schwierig, weil man ja, wenn man so Spiele hat, die so lang zurückliegen, das ist ja eine ganz andere Zeit. Also man, gerade so die Entwicklung C64er, Diskettenlaufwerk und ähnliches, was sich da nicht alles getan hat. Heute hat man das auf einer SD-Karte. Früher hätte man 3 Schränke gebraucht oder mehr mit diesen 3 5,25 Zoll Disketten, glaube ich, waren es, die vollgepackt gewesen wären. Und gerade so Spiele aus der Kindheit, da habe ich Bedenken, also nicht nur bei Spielen, sondern generell, da sind die Erinnerungen ja ein bisschen anders. Und wenn man dann heutzutage diese Spiele hat, egal ob man das Original nimmt oder nicht, dass das bisschen eventuell ja, diese schönen Kindheitserinnerungen überschreibt, wenn man so mag. Gerade so auch Ladezeiten. Da saß man ja früher gefühlt 3-4 Minuten bei einigen Spielen, legen sie jetzt Diskette 2 ein und ähnliches. Das kann man ja heutzutage nicht mal machen, da ist man ja gar nicht mehr dran gewöhnt. Und das, glaube ich, könnte dann wirklich das Ganze wieder ein bisschen schlechter machen. Muss man immer so ein bisschen abwägen, glaube ich, ob man das wirklich möchte oder nicht.
Ja, und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Episode Deus Ex Machina und sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zur nächsten Episode.
Ciao.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net